Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Im Schuldenstreit mit Italien fordert die EU-Kommission von dem Land, keine Zeit mehr zu verlieren und umgehend seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Es droht sonst ein Defizitverfahren. Angesichts der Wirtschaftslage sind auch Unternehmen in dem Land immer pessimistischer. Ein Thema dieser Sendung. Wir gucken außerdem auf die andere Seite der Adria. China ist als Investor in Kroatien hoch umstritten. Warum, berichten wir hier. Wir starten aber mit einer Nachricht aus der Medienbranche. Der Verlag Axel Springer holt sich einen Finanzinvestor ins Haus. KKR heißt der und kommt aus den Vereinigten Staaten. Also KKR müsste man vielleicht sogar sagen. Frage an unseren Börsenreporter Konrad Bosen. Was sind denn die Amerikaner bereit zu zahlen?
63 Euro pro Aktie von Springer, das ist ein Aufschlag von rund 32% im Vergleich zum Springer-Aktienkurs der vergangenen drei Monate. Es ist auch 12,5% höher als der Kurs gestern Abend und so ist es kein Wunder, dass der Springer-Aktienkurs heute einen heftigen Sprung nach oben macht. Nicht ganz 12%, damit auch nicht ganz auf die 63 Euro, die KKR oder KKR bietet. Das kann, wenn man will, als Zeichen werten für eine gewisse Skepsis, die am Markt noch herrscht. Sicher verbunden mit der Frage, was hat KKR eigentlich vor mit diesem Investment? Was hat Axel Springer vor? Diese Frage habe ich kurz vor unserer Sendung Frank Rotauge gestellt. Er ist einer der Chefs vom Vermögensverwalter AHP Capital und ein Experte für Medienunternehmen und neue Technologien. Also, wozu das Ganze?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich würde vermuten, es steckt eine Investitionsidee, eine größere Investition dahinter, die der Springer-Vorstand und die Springer-Anteilseigner vorhaben, die möglicherweise sie am Kapitalmarkt nicht so gut umsetzen könnten, weil sie halt zu stark hinterfragt werden würde. Und insofern ist das sehr spannend, weil möglicherweise das was Außergewöhnliches bedeutet.
Außergewöhnlich für einen Finanzinvestor ist auch, dass KKR nicht nur jetzt bei Springer einsteigt, sondern die haben auch die Tele München Gruppe übernommen, die Deutsche Universum Film. Sie investieren in den Ausbau von Glasfasernetzen und sie stehen auch hinter der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, die ja auch die Fernsehquoten erhebt. Wird, wenn man sich das alles zusammen betrachtet, irgendwie ein Schuh draus, wird da eine fantasievolle Geschichte draus, ein riesiger Medienkonzern, ein Klops?
Das ist schon interessant. KKR hat tatsächlich eine ganze Menge Medienerfahrung. Wenn man sich jetzt die genannten Beteiligungen anguckt, Tele München oder GfK beispielsweise, dann kann man sicherlich argumentieren, dass möglicherweise die Content-Produktion perspektivisch Bild-Content für Springer auch interessanter werden könnte. Die Überschneidung mit GfK bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich glaube, das ist auch für KKR ein schwieriges Investment gewesen bis dato. Aber es zeigt auf jeden Fall, es ist ein sehr medienerfahrener Partner und man hat offensichtlich spannende Dinge gemeinsam vor. Ja.
Aber das klassische Konzept einer Heuschrecke scheint ja hier KKR nicht zu verfolgen. Also Kauf eines Unternehmens, massive Sanierung, Steigerung des Unternehmenswerts und dann wieder Verkauf.
Nee, ganz und gar nicht. Das geht auch mit der Familie nicht. Die Familie ist ja sehr stark und bei Springer gibt es auch keinen Sanierungsbedarf. Springer verdient ja ordentlich Geld und die haben in der Vergangenheit auch sehr stark digitale Assets aufgebaut. Die haben also die Zeichen der Zeit nicht verpennt, wie einige andere klassische Zeitungshäuser. Und insofern muss damit irgendwo ein weiterer zukunftsweisender Schritt verbunden sein. Das würde ich erwarten.
Alle großen Medienkonzerne, Medienunternehmen haben ja Bedarf, Geld zu investieren. ProSiebenSat.1 halbiert deswegen die Dividende, also die Gewinnausschüttung für die Aktionäre. Keine gute Zeit, um da rein zu investieren, oder? Vielleicht gerade jetzt, was meinen Sie?
Ich finde es gar nicht so interessant, weil der Kurs ist relativ stark zurückgegangen. Im Kapitalmarkt hält man nicht mehr sonderlich viel vom Fernsehgeschäft. Und der Einstieg von Mediaset bei ProSieben zeigt ja, dass jemand, der sich im Fernsehgeschäft auskennt, die Zeit gerade sehr spannend findet. Und es gibt Zukunftsoptionen. Man muss sehen, ob die gelingen. Aber die bauen jetzt gemeinsam mit Discovery Channel eine große Streaming-Plattform auf. Wenn das klappt, kann das ganz spannend werden.
Sagt Frank Rotauge, Chef beim Vermögensverwalter AHP Capital.
Aktien von Axel Springer steigen also heute kräftig im Kurs entgegen dem allgemeinen Trend.
Ja, so ist es. Eher die Aktien von Pro7Sat1 entsprechen diesem allgemeinen Trend. Sie geben nämlich heute am Tag der Hauptversammlung rund 1% nach. Der DAX fällt auch 0,5% auf im Moment 12.096 Punkte.
Und welche DAX-Aktien fallen noch besonders negativ auf?
Die Bankaktie im DAX, die Deutsche Bank, sie fällt wieder in Richtung 6 Euro. Das Minus gegenüber gestern Abend 2,5%. Dahinter stecken Daten, die heute in der Financial Times veröffentlicht werden. Sie stammen vom Datendienstleister Refinitiv. Und diese Daten, sie beschreiben das Geschäft der Investmentbanken dieser Welt im laufenden Quartal. Also alle Investmentbanken zusammengerechnet. Da soll es ein Minus im Anleihehandel im laufenden Quartal geben von 5%. Aktienhandel minus 27%. Und Refinitiv sagt, die Erlöse aus Börsengängen bei den Investmentbanken, die sollen sogar um 30% niedriger sein als im zweiten Quartal des letzten Jahres. Die Aktien der Deutschen Telekom heute leicht im Plus. Da lohnt sich allerdings ein Blick auf die amerikanische Tochter T-Mobile US, die ja als eigene Aktiengesellschaft an der Börse notiert ist. Da sinkt der Kurs heute um 1,7%. Die Fusion mit Sprint in den USA trifft auf neue Hindernisse. Mehrere Bundesstaaten wollen gegen das Zusammengehen klagen, weil sie Nachteile für die Kunden befürchten.
Mercedes und Volkswagen haben beide zuletzt weniger Autos verkauft, vor allem in ihrem wichtigsten Markt China. Die auch im Minus, die beiden?
Ja, die Autobauer stehen alle im Minus im DAX. VW, Daimler jeweils 1% niedriger. BMW-Aktien verlieren knapp 0,5%.
Italien streitet mit der EU über seinen Haushalt. Wie stehen die Staatsanleihen derzeit im Kurs?
Besser, als man vielleicht denken könnte. Die Rendite der italienischen 10-jährigen Staatsanleihen, sie sinkt heute auf 2,37%. Das heißt, die Anleger kaufen die Anleihen, schenken Italien wieder ein bisschen mehr Vertrauen. Woran das liegt? Nun, Italiens Innenminister und Lega-Chef Salvini spricht darüber, möglicherweise die Schließfächer in Italien zu knacken, beziehungsweise das, was Italiener oder auch Ausländer in Italien in Bankschließfächern haben, könnte besteuert werden. Eine kreative Idee, die vielleicht Italien Geld in die Kasse spülen könnte. Die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen heute minus 0,28%. Das ist einen Tick niedriger als gestern.
Und dann fehlen uns noch die Entwicklung beim Euro und beim Goldpreis heute.
Der Eurokurs im Moment bei einem Dollar 13,24, quasi unverändert gegenüber gestern. Und Gold, die Feinunze im Moment bei 1.336,06 $. Das ist 13,73 $ mehr als gestern Mittag.
Börseninformationen von Konrad Bosen, vielen Dank. Und daran haben wir es gehört. Italien streitet mit der EU-Kommission über den Haushalt und die Schulden, beschäftigt die Finanzmärkte, und der Kurs der populistischen Regierung, der verunsichert auch deutsche Unternehmen, die in Italien tätig sind. Das zeigt eine Umfrage der Außenhandelskammer. Tassilo Forchhammer mit Einzelheiten.
Angesichts einer miserablen Konjunkturentwicklung haben offenbar viele Unternehmen die Sorge, dass das Land so schnell nicht aus der Krise kommt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der deutsch-italienischen Handelskammer, die in Mailand veröffentlicht wurde. Demnach sehen 59% der deutschen Unternehmen in Italien die mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung negativ. Vor einem Jahr lag der Wert nur bei 3%. Die Folge: immer mehr deutsche Firmen planen, ihre Investitionen in Italien zurückzufahren. Fast 80% der befragten Unternehmen sehen in der Wirtschaftspolitik der italienischen Regierung das größte Risiko für die eigene Entwicklung. Als problematisch gilt der hohe Schuldenstand des Landes, der das Zinsniveau tendenziell in die Höhe treibt. Eine schlechte Wirtschaftsentwicklung in Italien ist auch negativ für Deutschland. Beide Länder sind enge Handelspartner, verbunden durch grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten, zum Beispiel in der Automobilindustrie.
Tassilo Forchhammer berichtete aus Rom. Ja, nein, vielleicht, so steht es in wenigen Worten zusammengefasst um die Fusion zwischen dem französischen Autohersteller Renault und dem italienischen Konkurrenten Fiat Chrysler. Erst zeigten beide sich zugeneigt, dann wollte Renault mehr Zeit. Daraufhin zog Fiat Chrysler sein Angebot ganz zurück. Gestern gab es dann Medienberichte, in denen Insider von weiteren Gesprächen berichteten. Das sind die Vorzeichen für die Hauptversammlung von Renault heute in Paris. Aus der französischen Hauptstadt ist mir jetzt unser Korrespondent Jürgen König zugeschaltet. Frage an ihn: Wie sehr überschattet das die Hauptversammlung?
Na, sehr, sehr, würde ich mal sagen. Diese Aktionärsversammlung folgt den üblichen Regularien, war also schon seit langem geplant, aber sie hätte ja doch zu keinem dramatischeren Moment kommen können als gerade jetzt. Die, sagen wir, für den Moment jedenfalls gescheiterten Fusionspläne haben hinter den Kulissen zu einem, ich glaube, man muss schon von einem Zerwürfnis sprechen, geführt zwischen dem Renault-Management und dem von Nissan. Am gravierendsten dabei ist, dass die gesamte Gemengelage ja äußerst unübersichtlich ist. Was wird aus der Fusion von Renault und Fiat Chrysler? Was ist dran an diesen Gerüchten und Berichten, dass beide Seiten längst wieder miteinander sprechen? Wie denkt Nissan darüber? Was passiert überhaupt im Hintergrund? Hat die Allianz von Renault mit Nissan noch eine Zukunft? Das sind gerade so existenzielle Fragen für Renault. Und die werden die Aktionäre heute bei der Hauptversammlung dem Vorstand stellen. Der wird sich wohl bemühen, die Gemüter zu beruhigen. Aber ich glaube nicht, dass ihm das wirklich gelingen wird.
Sie sprechen die Allianz mit Nissan an. Die besteht ja bereits seit rund 20 Jahren. Eine Überkreuzbeteiligung ist das. Wie düpiert ist Nissan von den Vorgängen?
Also nimmt man die wenigen Aussagen, die es von Nissan konkret gibt, nimmt man die zusammen, muss man, glaube ich, von einer außerordentlichen Vertrauenskrise sprechen, die da zwischen Renault und Nissan entstanden ist. Der Vorstand von Nissan sah sich in die Fusionsgespräche von Renault und Fiat Chrysler nicht eingebunden. Jetzt greift Renault, um die Fusion zu retten, um die Zustimmung dafür von Nissan zu bekommen, auch zu Mitteln, die manche Beobachter schon erpresserisch nennen. Angedeutet wurde in einem Brief des Vorstands, man könne den schon lange geplanten Umbau der Nissan-Führungsstruktur auf der Hauptversammlung im Juni durch Stimmenthaltung blockieren. Also das ist absoluter Konfrontationskurs, den Nissan für japanische Verhältnisse auch ungewöhnlich scharf kritisiert hat. Also da wird schon mit harten Bandagen gekämpft.
Jetzt halten der französische Staat und Nissan ja gerade mal etwas über 30% der Aktien und verursachen so ein Chaos. Was heißt das für die normalen Aktionäre?
Na, vor allem, dass sie viel Geld verlieren. Im Lauf des letzten Jahres und zumal seit der Verhaftung des früheren Vorstandschefs Carlos Ghosn hat die Renault-Aktie ein Drittel ihres Werts verloren. Die Dividende bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und die Geschäftsaussichten sind nicht rosig. Umsatz und Gewinn gingen schon im letzten Jahr zurück. Wie die gesamte Branche muss auch die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz technische Umwälzungen meistern, Stichwort Elektroauto, die immense Investitionen notwendig machen, ohne dass man da für irgendeine Form von Garantie bekäme, dass diese Maßnahmen nun auch wirklich zu höherer Rentabilität und damit wieder zu höheren Dividenden führen würden. Das Ganze spielt sich zudem, wie bekannt, vor dem Hintergrund einer ohnehin kriselnden Weltkonjunktur ab. Welche Überlebenschancen hätte Renault, sollte die Allianz platzen? Könnte das Unternehmen am Markt bestehen, wenn es wieder alleine agieren müsste? Dazu sagen hier viele, das ist eher fraglich. Das fragen sich mit Sicherheit auch die Aktionäre.
Jürgen König war das aus Paris. Danke für Informationen und Einschätzungen. Ja, die etwas in die Krise geratene Weltkonjunktur, die beschäftigt auch die Europäische Zentralbank. Sie hat heute zu einer Konferenz zu der Frage eingeladen, wie Europa sich auf die wandelnden globalen Handelsbeziehungen einstellen kann. EZB-Chef Mario Draghi ist dabei und auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Sie mahnte eine Deeskalation an. Mischa Erhardt.
Um 0,5% drücken die Handelskonflikte und Strafzölle die jährliche weltweite Wirtschaftsleistung. Das hat der Internationale Währungsfonds errechnet. Deswegen hat die Chefin des IWF erneut zum Dialog aufgerufen. Wir müssen jede Anstrengung unternehmen, um den aktuellen Handelskonflikt zu entschärfen und den konstruktiven Dialog fortzusetzen. Und wenn wir das nicht selbst können, sollten wir wenigstens andere dazu motivieren. Der Aufruf zum Dialog aber dürfte sich nicht zuletzt auch an die Adresse des Weißen Hauses in Washington gerichtet haben, wo Präsident Donald Trump erst gestern seine Drohungen gegen China wiederholt und verschärft hat. Doch auch Europa ist von den zunehmend protektionistisch agierenden USA und deren Handelskonfliktstrategie betroffen. Im Raum der Drohungen stehen nämlich auch noch mögliche Strafzölle auf europäische Autos und Autoteile in Höhe von 25%. In dieser Hinsicht allerdings dürften die Verhandlungen und jener angemahnte konstruktive Dialog schwierig werden. Denn die Amerikaner wollen im Gegenzug etwa auch über die Senkung der in Europa geltenden Agrarzölle sprechen, was die europäischen Länder, allen voran Frankreich, entschieden ablehnen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, die Amerikaner werden diese festgefahrene Verhandlungssituation aufbrechen wollen. Und da eignen sich natürlich Autozölle, denn die Amerikaner wissen, dass die Autoproduktion für den Euroraum, für die Europäische Union sehr, sehr wichtig sind. Und gerade Deutschland wäre natürlich massiv negativ getroffen, denn Deutschland ist Autoland.
Christine Lagarde allerdings sieht negative Auswirkungen im Falle von Strafzöllen auch in anderen Ländern Europas. Denn die Analysen des IWF hätten ergeben, dass beispielsweise die Tschechei an vierter Stelle der Länder Europas stünde, die Autozölle am meisten treffen würden. Das Land ist nämlich ein großer Zulieferer für Autoproduzenten in anderen europäischen Ländern. Kurz, Da die Wertschöpfungsketten über fast alle Länder gehen, wäre auch kaum ein europäisches Land von Strafzöllen für die Autoindustrie ausgenommen.
And when one link in the supply chain breaks,
wenn ein Glied in der Wertschöpfungskette bricht, wird das ganze Netzwerk die Wirkung spüren.
The entire network can feel the effects.
Lagarde schließlich wandte sich indirekt auch an die Adresse Chinas. Denn das Beilegen der Handelskonflikte setze voraus, dass man sich möglichst auf allen Seiten auf gemeinsame Handelsregeln einigt. Nötig ist auch, auf den verzerrenden Einfluss von staatlichen Subventionen zu schauen, geistige Eigentumsrechte zu stärken und effizienten Wettbewerb zu garantieren.
IWF-Chefin Christine Lagarde im Bericht von Misha Erhard, und diese Worte waren an China gerichtet. Das drängt als Investor unter anderem nach Europa. Auch in Kroatien baut China aktuell an einem riesigen Infrastrukturprojekt, einer Brücke in der Nähe von Dubrovnik an der Adriaküste. Das Projekt hat in Kroatien eine Debatte losgetreten. Von wem und für was wollen die Kroaten eigentlich Investitionen annehmen? Sabine Adler.
Von den einen wird sie heiß ersehnt, die anderen halten die 2,5 Kilometer lange, mehrspurige Perjetschanz-Brücke für völlig überflüssig. Eines ist sie auf jeden Fall: teuer. Dubrovniks Bürgermeister Mato Frankovic fiebert der Fertigstellung schon entgegen.
Sie ist sehr wichtig für die Region um Dubrovnik. Es ist Stress, wenn man nach Split oder Zagreb fahren muss. Bislang muss man durch Bosnien fahren, also die Grenze überqueren, wo man manchmal 2 Stunden wartet. Man kann nichts planen.
Gebaut wird die Brücke von einer chinesischen Firma. Aber die EU zahlt, jedenfalls den Löwenanteil. Von gut 1,5 Milliarden Euro kommen fast 360 Millionen aus Brüssel. Europäische Strukturfördermittel, damit bosnisches Staatsgebiet umgangen werden kann, das doch in nicht so ferner Zeit zur EU gehören soll. Denn Bosnien-Herzegowina ist eines der 6 Länder des Westbalkans, denen die Union eine Beitrittsperspektive eröffnet hat. Für Pero Minjarevic von der Antikorruptionspartei Start ist die Brücke deswegen eine völlig überflüssige Investition.
Klug wäre es gewesen, mit Bosnien-Herzegowina eine Verabredung über einen Korridor zu treffen, so wie der zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin durch die DDR. Aber die politischen Kräfte wollen sich seit Jahrzehnten schon ein Denkmal mit einer solchen Brücke setzen und damit ganz nebenbei auch noch Geld waschen.
Der Balkan gehört zu Pekings Seidenstraßenprojekt. Doch erst der kürzliche Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li, der mit einer großen Wirtschaftsdelegation zum Businessforum nach Dubrovnik kam, entfachte erstmals eine Diskussion in Kroatien. Der Politologe Dejan Jovic beobachtet ein Umdenken.
Kroatien war während des Kalten Krieges skeptisch gegenüber östlichen Partnern wie Russland oder China. Wir gehörten zum Westen, wollten nie zu viel aus dem Osten bei uns haben. Es gibt keine Phobie, aber doch Skepsis.
Die Region an der Adria ist bislang von großen Industrieansiedlungen verschont geblieben, was der Natur gut bekam. Noch heute schlagen die Kroaten selbst millionenschwere Investitionen aus, wenn sie an der Küste platziert werden sollen. Denn die hüten sie wie ihren Augapfel.
China hat verschiedene Anläufe unternommen, stieß aber immer auf Hindernisse. Gar nicht immer auf Regierungsebene, viel öfter in den Kommunen selbst, wenn es zum Beispiel um die Umwandlung von Tourismusgebieten in Energiestandorte ging.
Auch Angebote von US-amerikanischen Unternehmen, Flüssiggasterminals in der Nordadria zu errichten, in Rijeka oder Kirk, wurden ausgeschlagen. Denn das hätte bedeutet, den Tourismus zugunsten der Industrie aufzugeben, wozu die Kroaten nicht bereit sind.
Sabine Adler berichtete. Der Deutsche Mieterbund hat den Missbrauch von Wohnungskündigungen wegen Eigenbedarfs kritisiert. Mehr von Ursula Mense in den Wirtschaftsnachrichten.
Eigenbedarf dürfe nur dann gelten, wenn der Wohnungsbesitzer oder ein enger Verwandter dauerhaft einzieht, sagte Verbandspräsident Franz-Georg Rips zum Auftakt des Deutschen Mietertages heute in Köln. Immer mehr Menschen wehrten sich inzwischen vor Gericht dagegen. Der Deutsche Mieterbund fordert schon lange eine radikale Mietrechtsreform, um die Wohnungsnot in Deutschland zu lindern. Es müssten jährlich 80.000 Sozialwohnungen Wohnungen und 120.000 bezahlbare Mietwohnungen gebaut werden. Stattdessen aber würde es in ganz Deutschland immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden, sagte Rips.
Das wird eigentlich auch von der sogenannten, in Anführungsstrichen, offiziellen Politik so gesehen, aber es wird nicht gehandelt. Und deshalb appelliere ich dringend, ehe sich die Distanz zwischen Zivilgesellschaft und politischen Verfassungsorganen noch weiter auseinanderdehnt, müssen wir einfach wieder wirklich wirkungsvolle Maßnahmen erlassen.
Das Bundesumweltministerium will Online-Versandhändlern die Vernichtung neuwertiger Waren nach deren Rücksendung erschweren. Ziel der geplanten gesetzlichen Neuregelung sei es, zukünftig rechtlich gegen die unmittelbare Vernichtung von Retouren vorgehen zu können, erklärte ein Ministeriumssprecher. Geprüft werde zudem eine Umsatzsteuerbefreiung für zurückgesandte Neuwaren, die als Sachspenden weitergegeben werden. Die Volkswagen AG ist dem Käufer eines Fahrzeugs, dessen Motor mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgerüstet ist, zu Schadenersatz verpflichtet. Der Käufer hat aber durch die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs einen geldwerten Vorteil erlangt, um den sein Anspruch gekürzt werden muss. Das hat heute das Oberlandesgericht Koblenz entschieden.
Wirtschaftsnachrichten von Ursula Mense. Danke. 1 Cent will der Discounter Aldi künftig für Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung berechnen. Ein sinnvoller Beitrag zur Müllvermeidung oder reine Symbolpolitik? Das fragen sich die Kommentatoren in unserer Wirtschaftspresseschau.
Die Süddeutsche Zeitung hält es für durchaus möglich, dass die Aktion das Verhalten der Kunden nachhaltig verändern könnte. Was kostenlos ist, wird so lange in Massen konsumiert, bis es einen Preis hat. Erst dann setzt die Reflexion ein und der Kunde überlegt sich, ob er den Quatsch wirklich braucht. Das Beispiel Großbritannien zeigt zudem, dass auch kleine Abgaben Effekte erzielen können. Wer an der Kasse eine Plastiktüte mitnehmen möchte, muss dort umgerechnet gerade mal 6 Cent bezahlen. Der Verbrauch ist trotzdem um 86% gesunken. Die neue Osnabrücker Zeitung hingegen meint, angesichts der Alternativen handelt es sich erst einmal nur um grüne PR. Denn Papiertüten müssen, je nach Studie, mindestens 3-mal benutzt werden, Baumwollbeutel mindestens 20-mal, bis sie eine bessere Umweltbilanz als Plastiktüten haben. Recyclingtüten aus Mais oder Zuckerrohr sind auch nicht per se besser, weil der Anbau viele Ressourcen kostet. Das zeigt, die Sache ist kompliziert. Zudem sind Plastiktüten mit 1% Anteil an allen Plastikverpackungen nur ein Randphänomen. Trotzdem sei Aldis Tütencent immerhin ein Anfang, betont die Berliner Morgenpost. Denn der symbolische Cent an der Obsttheke erinnert den Verbraucher möglicherweise daran, den Blick auf das Ganze zu richten. Wie können wir den Wegwerfmodus unserer Konsumgewohnheiten verändern? Unser Plastikproblem hat den letzten Winkel unseres Planeten erreicht, wird viele Generationen nach uns belasten. Das Thema muss deshalb schnellstmöglich auf die Lehrpläne der Schulen gesetzt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit einer Studie, nach der deutsche Konzerne derzeit bei Umsatz und Gewinn international Schlusslicht sind. Dies liege zum einen daran, dass Deutschland bei Rohstoffen und IT nur schwach vertreten sei. Zudem wird der hohe Exportanteil in Zeiten internationaler Handelskonflikte zum Nachteil. Da sind jene Wettbewerber im Vorteil, die von großen Heimatmärkten leben, wie in Amerika oder China. Das zeigt erstens noch einmal die große Bedeutung des europäischen Binnenmarktes. Zweitens muss Deutschland seine starke Basis in der Industrieausrüstung und der Mobilität zügig an technische Entwicklungen anpassen. Dann kann man die rote Laterne auch wieder weiterreichen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Nach den Nachrichten um 14.10 Uhr kommt hier Deutschland heute. Der Auftakt der Innenministerkonferenz wird dann ein Thema sein. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und einen angenehmen Tag noch. Tschüss.